Das hat aber mal lange gedauert. Ich weiß. Ich weiß, liebe Happy Day-Hörer, liebe Jenny und Benny und Olli und Katrin und wie ihr alle heißt,
Gregor,
die wir euch persönlich kennengelernt haben, aber auch die einfach nur zuhören und uns als Freunde wähnen, weil sie so viel von uns wissen. Viel mehr, als sie wahrscheinlich jemals wissen wollten. Und hier sind wir wieder. Endlich. Wir sind nicht tot. Wir haben uns nicht verstritten. Also wir streiten uns täglich. Wir rufen uns eigentlich nur an, um uns zu streiten. Und ich habe mir übrigens, apropos, ich habe wieder einen fließenden Redeschwall. Apropos, ich habe mir gestern die ersten 30 Minuten versprochen. Es waren dann aber leider nur 15 Minuten. Danach wurde es schwarz. Von dem Filmmaterial von Weinheim angeguckt. Da bin ich gleich sauer geworden.
Echt? Weswegen?
Weil du wieder...
Hat wieder was gemacht.
Ich sag mal was für die Zeugen. Ja? Für die Zeugen. Ich kann keinen österreichischen Dialekt nachmachen. Ich mache das nur, um den Roman zu ärgern. Ich habe da... nicht mal versucht, einen österreichischen Dialekt zu machen, sondern ich war, als ich die zweite Strophe gekriegt habe, habe ich gedacht, was kann ich noch auf romantisch reimen? Und dann habe ich gereimt, weil dein Akzent Aloha Korfan ist. Und du so, so ins Publikum so suchend, stirnrunzelnd, kopfschüttelnd, was redet der da? Und da habe ich gedacht, halt die Fresse. Jeder hat es verstanden, außer dir.
Ja, verstanden habe ich es auch.
Ja, also, was war denn das dann für ein Kack?
Ja, erstens einmal, ich habe keine Ahnung, worüber du sprichst. Ich kann mich doch nicht
daran
erinnern.
Ja, aber warum sagst du dann?
Ich kann mich doch nicht daran erinnern, was in Weinheim war, Mann. Das ist mindestens 2 Monate her.
Ja, das stimmt auch.
Und,
ja. Ich habe vergessen.
Und so wie du es jetzt auch wieder gesagt hast, während du es gesagt hast, bin ich bereits wieder stirnrunzeln und kopfschütteln da gesessen. Ich kann nichts, ist ein Reflex, kann nichts machen.
Ich fand's, aber der Witz ist, ich weiß noch nicht, ob das Endresultat besser wird. Aber es war leider alles von, ab einer bestimmten Zeit, alles nur noch von der Seite und von der Bühne von diesen beiden GoPros gefilmt. Von daher weiß ich nicht, ich muss es mir angucken, ob man es, achso, das höre nur ich wahrscheinlich,
ja,
ne?
Naja, die werden es auch ein bisschen hören, aber es
bringt... Aber alter Schwede, inzwischen höre ich dich kaum noch, bist du in einem Schneesturm unterwegs? Ist es wieder so weit bei euch?
Ist der Frühling aus, Winter ausgebrochen.
Aber, boah, hey.
Ja, warte noch ganz kurz, geht gleich wieder weg.
Okay.
In 3, 2, 1, Action.
Ich habe gedacht, du trinkst wieder provokant laut, aber durch einen Strohhalm.
Was heißt wieder provokant? Zwei Minuten kommen schon zwei Anklagen daher.
Provokant, geräuschvoll. Komm, du weißt, wovon ich rede. Nein, aber... Und da ist mir aufgefallen, er hat nämlich am Anfang dieses Gesinge, wo mir echt aufgefallen ist, alter Schwede. Also ich weiß ja, dass ich nicht singen kann, aber ich war echt geschockt, dass die Leute sich nicht die Ohren zugehalten haben und dass die Leute immer noch sagen und hör nicht auf zu singen, weil ich war wirklich, also das It Was a Very Good Year von letztem Mal war ja dagegen, das war ja 20 Stufen besser als das, was ich meine. Natürlich, ich hab da Kopfstimme und so und ich weiß, dass ich nicht, aber das hat so schlimm geklungen. Aber dann hat er so einen Schnitt gemacht mitten in so einen Leserbrief, wo mich jemand nach meinem Sack fragt. Und ich so, ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Und hast du gesagt, und das ist das, was ich wirklich schön fand, ich sag, ja, weißt du, ich kann da ja vielleicht mal eine Frage stellen. Und zwar, so ein Sack hat ja so eine Naht in der Mitte und da ist jetzt bei dir auf der anderen Seite gar nichts, ist dann dein Ei mal hier und mal da. Und dann habe ich so gesagt, ja, vielleicht denkt der Herr Mensch, wenn die Nachbarwohnung frei ist, dann kann ich auch mal darüber gehen und so. Und das war so lustig. Und dieses Gespräch und das Gelache und alles, und habe ich gedacht, und das war alles nicht Programmpunkt. Das war einfach vorgelesene Lesermail. Ich ohne mir selber auf die Schulter klopfen zu müssen, finde ich, dass vor allem ich total geil bin. Nein, dass das wirklich dieser Podcast, dass ich mir ein bisschen in den Arsch beißen könnte, dass die Probleme mit der einen Kamera, die frontal hinter Mischpult aufgebaut war, dass die irgendwann ausgefallen ist.
Ach so, ich wollte vorher sagen, ja, das schneiden die doch noch so zusammen, dass man das
nicht mehr von der Seite sieht. Nein, die ersten 2 Minuten haben wir auch noch ein Footage von vorne. Und ich bin gespannt, ob er was draus machen kann. Okay. Ja. Und wir fragen mal die Hörer irgendwie, ob sie es trotzdem wollen, weil man sieht uns ja. Aber ich finde, meine Seitanstellung, ich finde, ich bin im Profil nicht so attraktiv wie in der Total. Nein, let me rephrase that. Ich bin von vorne noch hübscher als von der Seite. Deswegen sehe ich mich lieber von vorne. Aber
Ich finde ja den zweiten Live-Podcast, den wir gemacht haben mit Weinheim, ich habe den viel mehr genossen. Nicht vom Umfeld her, da waren beide super, aber ich war viel entspannter auf der Bühne und ich hab nicht mehr so oft Hey gesagt. Und
du hast, glaube ich, nicht einmal gesagt. Vielleicht mal aus Spaß, weil genau. Ich dich dazu angestachelt habe. Aber mir hat das super gefallen. Es war auch super cool. Maria war da. Mhm. Wie heißt ihre Freundin gleich noch?
Freundin von Maria heißt sie.
Nein, die hat aber einen Namen. Die zusammen den Podcast machen, die war auch da. Mit der habe ich, glaube ich, nur Hallo gesagt. Also ich habe mich irgendwann vorgestellt. Und mit der Maria habe ich... Mit der Maria habe ich, glaube ich, nur über das Joggen geredet.
Ja.
Oh, ich habe übrigens mein Knie verletzt.
Oh je.
Ich habe eine 27-Kilometer-Runde gemacht, worauf ich echt stolz bin. Mhm. Und auf dem Hinweg bin ich so über eine Straße gejoggt und kam von rechts so ein paar Omas auf Rädern und ich habe so aus dem lockeren Joggen so einen extremen Seithopser gemacht und es ist mir voll ins Knie gestochen und ich habe echt kurz gedacht, okay, jetzt ist alles vorbei, ich kann mich gleich aufhängen, weil wenn ich nicht mehr weiter joggen kann, dann werde ich depressiv. Bin dann aber noch die das war noch lange vor der Hälfte, bin dann noch die 27 ausgelaufen.
Ja.
Und mir große Sorgen gemacht, aber ich war jetzt beim Physiotherapeuten. Sagt man das auch im Deutschen?
Ja, so, ja, ne? Ja. Sagt man im Holländischen auch Physiotherapeut?
Ja, Physio sagt man einfach nur. Und es ist nichts Schlimmes. Ich muss meine linke Oberbeinmuskulatur trainieren, weil, und das hat mich wirklich kurz total geschockt, weil er hat gemeint, ja, dein rechter Oberschenkel ist im Umfang 9 Zentimeter mehr als dein linker. Er hat es nämlich gemessen.
Macht mich mal fertig. Asymmetrie im Körper hasse ich.
Ja, nee, und genau. Und dann habe ich gesagt, hey, wenn es mein Arm gewesen wäre, dann hätte ich jetzt einen Dirty Joke und eine gute Erklärung dafür. Und er so, hoho. Aber es ist von mir echt gewohnt. Der das ist sowieso eine kleine Stand-Up-Show für mich selber, die ich da immer bei ihm gebe. Aber ich war auch total, ich so, wie kommt denn das? Und der Witz ist, man sieht's auch, also wenn ich vorm Spiegel stehe, ich sehe das auch nicht, weißt du, aber es zeckt mich extrem an, dass da so ein Unterschied ist, ja, aber er hat gesagt, kein Mensch hat weniger als 2 oder 3 Zentimeter Unterschied. Alle haben einen gewissen Unterschied, aber 9 Zentimeter ist halt schon heftig.
Ja.
Und jetzt muss ich so eine blöde Übung machen. Also Maria war da, dann Jamie war da.
Ich habe übrigens meine Nike Lauf-App, die habe ich jetzt ein bisschen befragt. Anscheinend mit dem letzten Update oder so ist ein Coach dazugekommen, mit dem man ein Training durchziehen kann für verschiedene Distanzen. Und ich habe jetzt mir einen 21,1 Kilometer, also einen Halbmarathonlauf herausgesucht in Wien im April, auf den ich hintrainiere mit der App. Und nämlich habe das so getimt, dass ich anschließend noch die Marathon-Vorbereitung für den 28. September Berlin ausgeht. Der Marathon, den wir gemeinsam
machen. Ja, aber der Witz ist, das kannst du von daher knicken, weil Berlin bereits jetzt schon ausverkauft ist. Ich will aber entweder Köln oder Karlsruhe machen.
Ja, muss ich erst mit meiner Nike-App besprechen, ob sie das zeitlich ausgeht.
Ja, aber ich finde, 21 Kilometer ist schon mal ein hohes Ziel für April, aber da hast du eigentlich genügend Zeit. Wenn du jetzt durchtrainierst, dann schaffst du es locker.
Ja, ich habe mir heute...
Wie oft bist du gelaufen?
Schon inzwischen? Naja, also die App hat vorgeschlagen, bis zum Trainingsbeginn, das ist, glaube ich, übernächste Woche, soll ich noch ein paar weiße Spritzer trinken und ein paar Zigaretten rauchen, um mich tiefen zu entspannen. Und dann soll ich's
angehen. Kann ich die Frage mit den guten Vorsätzen für nachher in der zweiten Hälfte schon mal hier vom Papier streichen. Aber cool,
ich
hab, cool.
Ich habe, glaube ich, 3 Tage nicht geraucht, als wir aus Weinheim zurückgekommen sind. Du hast es wirklich geschafft, mich so lang anzulabern.
Naja, also so penetrant und lang habe ich dich doch darüber nicht mehr eingesprochen.
Nein, aber irgendwie machst du das geschickt. Also ich glaube, wenn ich mit dir zusammen wäre, Schatz, dann würde ich nicht mehr rauchen.
Das sind übrigens, der Witz ist, die Menschen, die man am meisten lieb habt, ja, bei denen, die hasst man auch manchmal am besten. Deswegen auch in Beziehungen, weil man, da lädt man seinen Frust ab, weil man die einfach gut kennt. Aber um die macht man auch immer zu besseren Menschen. Weißt du? Wobei ich dich nicht am meisten hasse, weil wir haben ja keine Beziehung. Aber es ist wirklich so, dass wie oft ich der Pep-Talker für meine Frau bin und ihr die Stärke gib und umgekehrt und alles. Das ist. Und wenn man natürlich kacke drauf ist, kriegt das der Partner natürlich am meisten zu spüren. Aber nochmal zurück, Jamie war da. Jamie ist wirklich, und das meine ich ohne irgendwelche sexuellen Anspielungen oder unterdrückten Scherz, ist ein sehr, sehr lieber Mensch. Ich habe mich gar nicht, doch, ich habe mich kurz mit dir unterhalten, aber ich glaube, dass Jamie, da hatte ich es auch mit dir drüber, mit dieser Sexgeschichte und so, dass sie da halt einfach oft unterschätzt wird, was sie sonst zu bieten. Und ich glaube, dass sie ein total lieber Mensch ist. Der Witz, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte erzählen kann. Nee, ich erzähle sie nicht. Sie weiß, welche Geschichte. Den Tod eines Freundes, der Mutter eines Freundes involviert, die aber gar nicht gestorben ist. Aber erstmal hat die Jamie gesagt, und das fand ich total nett, und zwar nämlich auch nicht so gemeint, wie man es vielleicht meint, gesagt, Philipp, ich muss sagen, du siehst echt, sie kommt ja aus München, du schaust echt total gut aus, echt super.
Ja. Und hast du beschlossen, es kann nur ein guter Mensch sein, der gerade.
Nein, aber ich finde es, ich mach das auch immer bei Menschen. Wenn ich sehe, dass Menschen abgenommen haben oder Menschen sich zum Besseren wenden, dann versuche ich die auch immer extrem darin zu pushen. Jetzt der Alex zum Beispiel, ohne den Nachnamen zu nennen. Ich finde, das ist so eine krasse Transformation. Hast du es inzwischen dir angeguckt?
Ich habe es mir angeschaut, sein Profilbild, und es ist org. Gratuliere, Alex, an dieser Stelle.
Ich habe über viele Sachen mit dir gesprochen. Wer auch noch, was für ein lieber Mensch.
Warte, mach mal eine Pause. Ich habe leider nur sehr wenig gesprochen mit der Jamie in Weinheim, aber das bisschen, was ich gesprochen habe, habe ich auch festgestellt, Jamie, Du bist eine Nette. Und ich finde es schade, dass wir uns so wenig unterhalten haben. Und falls du nochmal zu einem Live-Podcast kommst, dann möchte ich nämlich ein bisschen mehr mit dir unterhalten.
Darfst du in den Backstage?
Nein, kein. Ich bin schon wieder in einer Beziehung, ne, Jamie? Ja. Das wird wieder nichts mit Plastiktiten-Fühltest, aber muss ja auch nicht sein. Und worüber ich mich saumäßig auch gefreut habe, ist, dass Ricky und Tobi da waren.
Das wollte ich gerade sagen, du Arsch.
Ja, du redest 80%.
Ich habe gerade angefangen, was für ein lieber Mensch, und dann hättest du sagen können, ja.
Wer? Ricky?
Der Ricky ist.
Ja, dann sag's halt noch.
Dann hast du mir das Wort forsch abgeschnitten. Hey, und übrigens, was für ein lieber Mensch ist eigentlich der Fritz? Nein, ist eigentlich der Ricky.
Ja, voll.
Ja.
Sofort ins Herz geschlossen, als ich ihn gesehen habe.
Ja, sehr netter Mensch. Der mich auch aufgebaut hat.
Weil auch wenn viele Leute meinen. Hat er auch gesagt, dass du gut schaust, oder was? Wie aufgebaut?
Er hat irgendwann das Bein auch auf mein Knie, die Hand so auf mein Knie gemacht, und ich habe sie dann so leicht, so eigentlich mehr in so einer Redebewegung versucht runterzuschieben, und 2 Sekunden später war sie wieder da und ist
Gott sei Dank habe ich das nicht gesehen, wie hätte ich verprügelt, die Sau, wenn.
Nein, hat er nicht. Aber
ich bin sehr eifersüchtig.
Auch wenn ich mich für nicht, ich bin ja kein Mensch mit Komplexen, aber Leute glauben auch, dass ich so ein Fels in der Brandung der Selbstbewusstseinsmeere bin, auch wenn das jetzt überhaupt keinen Sinn macht, die Metapher, sondern dass ich sehr selbstbewusst bin. Und das bin ich auch, aber mir tut es gerade auf künstlerischer Seite, und damit meine ich natürlich nicht den Happy Day Podcast, sondern vom Malen her, hat er mir ein paar Komplimente gemacht, die ich manchmal wirklich brauche. Weil ich glaube, dass jeder Künstler, und das wirst du genauso gut wissen wie ich, sein schlimmster Kritiker ist und durch kleine Kritiken sich extrem leicht das extrem reinhauen kann.
Ich habe das neulich wieder festgestellt, dass ich mein größter Kritiker bin, als eine Freundin von mir zu Besuch war, die ist Tänzerin und die möchte ein Tanzvideo machen zu Musik von mir und gemeinsam mit einer anderen Tänzerin. Und ich habe halt mal so ein bisschen vorgespielt, was ich bisher so gemacht habe und welche Projekte.
Das wird nichts.
Nein, und welche Projekte ich so angefangen habe und dann aber nicht fertig gemacht, weil ich nicht zufrieden war. Und die war also total aus dem Häuschen, ist jetzt vielleicht ein bisschen hoch, aber sie hat gesagt, hey, das ist alles super, das ist alles tanzbar und warum machst du das nicht fertig und mach das doch alles fertig. Und das tut wirklich gut, das dann mal zu hören. Kennst du das eigentlich auch, wenn du jemandem ein Bild zeigst, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, du malst so viele Bilder, dass du jemandem ein Bild zeigst und während du es ihm zeigst, extrem nervös und angespannt bist, was der oder die wohl dazu sagt?
Extrem nervös nicht.
Angespannt.
Auch nicht, aber extrem gespannt. Also meine Frau kann aber manchmal sagen, naja, die gefallen mir sowieso nicht, die Dinger oder so. Und das ist dann immer so . Aber es ist so, dass wenn ich Komplimente bekomme, dass das manchmal mich extrem hypt. Und das ist natürlich dann immer auch abhängig von, wer mir die Komplimente macht. Und da meine ich nicht mit, dass mir gewisse Leute nichts wert sind, aber es gibt gewisse Leute oder eine Gruppe von Menschen, die generell meinen Stil gut finden und wo ich dann selten einen Austreter haben kann. Aber ich bin
was ist das?
Das ist ein Wort, was ich erfunden habe. Ein Ausrutscher. aber da ich galant bin, trete ich nur aus und rutsche nicht. Ich bin eigentlich, kann ich gut mit Kritik umgehen, aber eigentlich überhaupt nicht. Ja. Und zwar nicht, dass ich bin ja nicht sauer auf die Person, sondern ich fange dann schnell an, demotiviert zu sein. Aber ich finde, bei dir, ja, du zum Thema selbstkritisch, ja, ist bei dir die einzige Selbstkritik, die dir täglich, wo du genügend finden kannst und die berechtigt ist, ist, dass du da genau das, was sie zu dir gesagt hat. Das ist gut, mach das doch mal fertig. Und ich habe letztens drüber nachgedacht, ich war richtig ein bisschen down, weil ich gedacht habe, ey, was könnte ich mit dem Roman zusammen, was könnten wir für eine Lawine über Deutschland ziehen? Ich habe einen Podcast gehört von Alec Baldwin, wo er mit David Letterman gesprochen hat. Und der redet immer mit berühmten Leuten und dann immer so Geschichten, wo irgendwelche Leute dann ganz früh zu ihm gesagt haben, wenn du jetzt von diesem Radio weggehst und denkst, du kannst das da und da machen, von dir wird man nie wieder was hören. Und die dann eben, weil sie hart gearbeitet haben, und das ist halt das Wichtigste, hart und viel arbeiten, es zu extrem was gebracht haben. Und ich denke mir immer, ich hätte die Energie, ich hätte gerne eigentlich, dass du dir, weißt du, dass ich noch jemand habe, der noch mehr aus mir rauskitzelt. Nicht so einen österreichischen Klotz am Bein. aber gerade musikalisch, ich habe so viele Ideen, dann denke ich, hey, wir haben auch das eine Ding, was mal so viel fehlbelovend, ich suche das deutsche Wort.
Viel geliebt.
Vielversprechend angefangen hat, wo ich dann gesagt habe, ja, mach hier noch so ein bisschen was, damit ich da rüber rappen kann und dann kam nie wieder was. Und jetzt hatte ich eine Idee für einen Song, wo ich gedacht habe, ich muss mich gar nicht hinsetzen, den Text schreiben. Ich werde da nur sauer auf den Roman. Ich mag den Roman viel zu sehr, um auf ihn sauer zu sein. Aber ich will noch Weinheim und das letzte Jahr und Weihnachten und Neujahr und gute Vorsätze ansprechen, aber...
Ja, bevor du das tust,
das kommt erst später.
Möchte ich dir ein bisschen... bevor du irgendwas tust, Philipp. Möchte ich dir noch ein bisschen das Ei kraulen. Ich habe zwei Bilder von dir gekauft. Das eine ist, wo die Kinder auf diesem Monster rumsitzen. Wenn ich das jemandem zeige, dann sagen sie, jö, lieb. Und dann habe ich das andere Bild von dir gekauft, diesen etwas asiatisch anmutenden Superhelden.
Den dicken Superman, den McDonald's Superman.
McDonald's Superman. Und von dem Bild sind alle durch die Bank begeistert. Sie wollen es anfassen und haben.
Echt krass. Dabei habe ich von dieser Art nur zwei Bilder gemalt. Diesen Pimp und diesen Superman. Und weil es so eine große Arbeit ist, weil du alles ausschneiden musst und das dann auch direkt aufeinander passen muss. Und das ist manchmal recht kompliziert. Aber Nee, und da kam, ja. Aber es freut mich sehr. Okay, wir kommen wieder zu einem neuen. Hier kommt der Lügenbaron, hier kommt der Lügenbaron. Hörst du ihn schon? Hier kommt der Lügenbaron. Ja, ist vielleicht best, nicht schlecht. Hier kommt der Lügenbaron, glaub ihm mein Sohn. Er sagt immer die Wahrheit, aber er ist der Lügenbaron. Er ist der Lügenbaron. Und hier ist er. Also, angeschnallt, hast du Stift und Papier? Warte. Oh, bist du noch im Internet? Also kann ich dir einen Link schicken? Ich muss dir einfach, damit du bei dem einen ein Gesicht hast.
Du kannst mir einen Link schicken, ja.
Also die ersten, es sind zwei Lügen dabei. Es sind zwei Lügen dabei.
Entschuldigung, Alexi.
Warte kurz, okay, es sind zwei Lügen dabei insgesamt. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Geschichten.
Na, servus.
Okay. Okay. Und die ersten drei Geschichten sind vom, ich nenne ihn jetzt mal, den Big Black Wolf, anstatt Big Bad Wolf. Und ich schick dir hier den Link, damit du weißt, von wem wir reden. Und zwar nenne ich die ganze Geschichte Coffee Shop Tales. Und ich frage mich übrigens echt, warum ich als... Ich sieht doch richtig, richtig gefährlich
aus, oder? Ich habe Angst, ich muss ihn wieder wegmachen. Sonst kann ich mich nicht konzentrieren.
Und warum habe ich zu... Ich weiß nicht, ob das an meiner Künstler... Dass man als Künstler vielleicht solche... sowas aufsucht. Aber warum habe ich mein ganzes Leben, obwohl ich auch hochintellektuelle, intelligente, nerdige Freunde gehabt, auch immer sehr viele sehr kriminelle und obskure Personen in meinem Bekannten- und Freundeskreis? Das frage ich mich echt.
Weil du offen bist und dich nicht vor einem Menschenschlag verschließt.
Ich finde es auch irgendwie spannend und interessant, obwohl ich Gewalt hasse wie nichts. Also es gibt nichts, was ich so schlimm finde, wie Schlägereien, Gewalt und solche Sachen. Also die Nummer, Geschichte Nummer 1, der Big Bad Wolf, ja. Mhm. Fotografiert auch nebenher. Und er hat am Bahnhof in Utrecht abends seine Kamera aufgebaut, um so ein paar Nachtfotos zu machen. Mhm. Und dann hört er hinter sich so, gib die Kamera her oder du gehst drauf. Und er dreht sich um und da steht da ein Typ.
Scheiße, wer traut sich an den Typen ran und möchte ihn bedrohen? Also ich würde
es nicht. Die waren zu zweit und Utrecht ist ein heißes Pflaster. Mhm. Lass mir das gesagt sein. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, soll das ein Scherz sein? Und in dem Moment kommt von der anderen Seite einer angesprungen, ihm in den Rücken, ja. Mhm. Und er fällt auf sein Stativ rauf, nimmt die Kamera und zieht gleichzeitig ein Messer. Was ich übrigens, als er mir das erzählt hat, sehr stark fand, dass er das so erzählt hat, als wäre das sowas, was man dabei hat wie ein Handy.
Ja.
Und holt aus nach dem einen, um ihm den Hals aufzuschneiden. Aber beide flüchten. Und aus dem Zug raus, da stand nämlich ein Zug, kamen ganz viele Leute, haben die Polizei gerufen, die Polizei kam, haben gesagt, du musst Anzeige erstatten, bla bla bla. Also sie haben gesehen, dass die eindeutig Leute versucht haben, ihn zu überfallen zu zweit oder zu berauben. Mhm. Und dann hat er gesagt, nee, er möchte es nicht, vergiss es, ist gut so, die sind weg und kein Problem. Und die Polizei kam eine Woche später nochmal bei ihm vorbei und hat gesagt, wir haben Angst, dass sie die Typen suchen und ihnen was antun. Weil sie, er hat gemeint, wahrscheinlich haben sie in ihrer Datenbank nachgeguckt und haben jetzt Angst, dass ich das so mafiamäßig regel. Was aber gar nicht seine Intention ist, es gibt Leute, und da kenne ich sehr viele, wahrscheinlich mehr, die so denken als andersrum, was ich ein bisschen schade finde, die sagen, man geht nicht zur Polizei, sowas regelt man unter sich. Hm. Geschichte Nummer 1.
Ist er vorbestraft eigentlich?
Ich gehe davon aus, sonst könnten sie nichts nachsehen. Geschichte Nummer 2. Selbiger Big Bad Wolf, Big Black Wolf, war im Coffeeshop, meinem Coffeeshop, schon einige Zeit her. Und er bekommt Streit mit einem, übrigens, den ich auch sehr gut kenne, einem sehr bekannten Old-School-Sprühern im Holländischen, der da auch gearbeitet hat. Und der hat ihm irgendwie sowas gesagt, ah, halt's Maul und so. Und er so, halt's Maul. Und dann ist er gegangen, ist nach Hause gegangen, hat seine scharfe Knarre geholt, sie sich in die Hose gesteckt, ist zurückgegangen und hat so Boys in the Hood mäßig so seine Jacke aufgemacht und hat gesagt, was, wo ist das Problem? Und dann hat der Typ sich total eingeschissen und hat gesagt, sorry. Und da hat er gesagt, so siehste, der sagt nichts mehr zu mir. Geschichte Nummer 3, wieder im Coffeeshop. Ich weiß nicht mehr, wie es war.
Warte ganz kurz. Ich mache mir meine Notizen.
Okay.
Geht schon.
Geschichte Nummer 3. Also ich kam in den Coffeeshop, ja. Und so ein Mädel hat sie mich aufgebracht zu einem, den ich kenne, erzählt, ja, es geht doch nicht und dass der das macht, der üb. Und ich so, was war denn? Und ich wusste da noch gar nicht, dass er so eine doch sehr grenzwertige Art hat und wohl auch schon öfter in so halbgeschlossenen Einrichtungen war. Oder es gibt TBS gibt's in Deutschland nicht, aber das ist so ein Knast für Leute, wo also es sind auch Triebtäter und solche Sachen drin, aber Leute, wo das auch irgendwas mit dem Kopf zu tun hat, nicht einfach nur kriminell um Gewinnmaximierung oder so, also starke Gewaltstraftäter. Und ich so, was hat er denn gemacht? Und so, ja, die Freundin von mir, die hat irgendwie, er hat so irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie so irgendein Scherz gemacht und hat gesagt, oh Mann, du Arsch. Und dann ist er wohl voll ausgeflippt und gesagt, wenn du noch einmal Arsch zu mir sagst, dann schneide ich dir den Kopf ab und das meine ich ernst. Und das ist nicht so gut angekommen irgendwie. Geschichte Nummer 4. Wieder im Coffeeshop. Ich habe vor ein paar Monaten war ich im Coffeeshop und dann kommt so ein Mädel, so eine, mit dem bin ich auch auf Facebook befreundet, ich könnte jetzt ein Foto zeigen, aber kommt zu mir hin und sagt, hey, du, kannst du mir helfen und du sprichst doch Deutsch. Und ich so, ja. Und so, kannst du für sie? Und dann war da so ein total besorgt aussehendes, ne, sie war kein Teenie mehr, wahrscheinlich 19 oder sowas. So, hey, und so, ja, und der Dings, mein Freund, und ich weiß nicht, wo er ist, und er wollte nach Amsterdam gehen, ich mache mir so Sorgen. Ich habe in meinem Kopf gedacht, oh Gott, der hat wahrscheinlich mindestens zwei andere. Und sie macht, die spinnen sich da jetzt was zusammen. Und wahrscheinlich wird er morgen wiederkommen. Ich sollte in Deutschland seine Mutter anrufen und fragen, ob die weiß, wo er ist. Aha. Und dann habe ich gedacht, ja, und dann hat sie mir ihr Phone gegeben und dann rufe ich an und dann so, hallo? Und ich so, ja, hallo, ich habe hier so zwei Mädels, die machen sich Sorgen um den, ich weiß nicht mehr, wie der Name war, und ich sollte mal fragen, ob sie wissen, wo der ist. Die so, ich nix weiß. Und so, also nicht mal so einen Satz hat sie zusammen gemacht. Zwar eigentlich, also das, dass ich Deutsch sprechen konnte, hat gleich null Vorteil oder irgendein Plus gegeben zu der Geschichte. Ja. Auf jeden Fall war es dann okay und die hat die ganze Zeit so geguckt, als wäre sie kurz vorm Tränen ausbrechen, so, nein, vielleicht ist dem was passiert, ich habe seit vorgestern nichts gehört. Naja, ich bin vor 3 Wochen oder so im Coffeeshop, übrigens immer nur, ich habe schon wirklich seit 6 Jahren oder so nicht in einem Coffeeshop gekifft, nur damit, bevor da falsche Gedanken entstehen. Auf jeden Fall war ich wieder da, ich bin da echt auch immer nur so ein halbes Stündchen. Ist das die nächste Geschichte, Brett? Nee, das gehört noch zu der Geschichte. Ja. Und dann bin ich an der Theke und unterhalte mich mit Mace, einem Freund von mir. Und dann steht so eine neben mir und ich irgendwann so, hey, du bist doch die von damals. Hat sich das geklärt noch? Und sie so, nee, er ist tot. Und ich so, was? Roman? Findest du, dass das was ist, wo man lachen muss? Und ich so, wie, der ist tot? Ja, Kokain ist gefunden worden in Amsterdam in irgendeinem Nebenstraße tot. Mhm. Heftig, ne?
Ja, lustig.
Okay, die nächste Geschichte, die gefällt dir 100%. Der Bob, der, von dem ich dir mal die Geschichte erfunden habe, dass er in einen Kiosk überfällt und dann, weil sie ihm nichts geben wollten, die Chips klaut, ist auf dem Fahrrad gefahren und ist ziemlich in der Mitte gefahren. Hat mich so gewundert, weil in Holland die Leute immer völlig seelenruhig zu zweit nebeneinander auf dem Fahrrad, auf der Straße fahren. Und wenn du irgendwie auf so einer Landstraße oder so einem kleinen Weg fährst, dann ist es nicht so, wenn die dann hören, hinter ihnen kommt ein Auto, dass die dann so, oh, da gehen wir mal zur Seite, sondern fahren die halt in ihrem Tempo weiter. Ja? Mhm. Und dann macht auch niemand was. Ja? Was ich auch irgendwie cool finde, weil ich ja hier mehr eigentlich mit dem Fahrrad unterwegs bin als mit dem Auto. Ja. Auf jeden Fall hat ihn aber jemand angehupt, weil er wohl nicht weit genug rechts gefahren ist. Und das ging dem Bobby gegen seine Ehre, so gegen den Strich, dass er dann, als er an der Ampel ankam, an dem das Auto immer noch gehalten hat, sich daneben gestellt hat, seinen Schwanz rausgeholt hat und das Auto angepisst hat. Und diejenigen, die da drin waren, haben sich nicht getraut, einen Finger zu rühren. Okay. Das ist die Bob-Fahrrad-Piss-Geschichte. Die nächste Geschichte ist, ich weiß nicht, ob du noch den W-Punkt kennst. Und zwar ist das der, der in meinem Haus-Coffee-Shop manchmal der Türsteher ist. Das ist dieser 2 Meter große Glatzkopf, der auch mal auf St. Pauli Türsteher war. Ja, irgendwie.
Den sehe ich jedes Mal, wenn ich dich besuche.
Klar, genau, gut. Erinnern. Dann hast du ja ein Gesicht ja. Und du weißt, dass dem seine Hände ungefähr doppelt so groß sind wie unsere Hände.
Ja, zusammen.
Okay. Der kam mal in den Coffeeshop und war völlig, also nicht aufgeregt, aber so das Blut ist ihm noch so richtig durch die Adern gesprudelt in erhöhtem Tempo. Ja. Mhm. Und ich so, hey, was geht? Und er so, hey, ich bin so sauer. Hey. Ich bin da vorne gerade mit dem Fahrrad gefahren und da hat mir jemand die Vorfahrt genommen, Auto, und den habe ich mir aber an der nächsten Kreuzung geschnappt und dann wollte das Fenster nicht runter machen, als ich ihn zur Rede stellen wollte, und dann habe ich mir mit der Faust die Beifahrerfenster eingeschlagen und bin weitergefahren, und das finde ich zu krass, weil ich glaube, so einen mit der bloßen Hand ein Beifahrerfenster einzuschlagen, ohne übrigens seine Faust hat nicht geblutet, nix, finde ich schon eine reife Leistung. Aber gut, du hast ihn gesehen.
Ja.
Die nächste Geschichte ist, ich war mit der Sally, die du ja kennst, im Coffeeshop, schon viele Jahre her. Und dann setzt sich einer zu mir und sagt, oh, ich liebe Hunde. Und da, ich habe schon 5 Hunde gehabt. Und ich so, 5 Hunde, wow. Und er dann so, aber ich finde Hunde nur cool, wenn sie jung sind. Mhm. Und ich so, ja, wie? Nur wenn sie jung sind? 5 Hunde? Wie hast du übrigens 5 Hunde gehabt? Du bist doch noch gar nicht so alt. Und er hat gesagt, ja, sobald sie alt sind, schmeiße ich sie immer über die Mauer vom Tierheim. Mhm. Was ich so extrem scheiße fand, dass ich seitdem ihm zwar noch Hallo sag, aber versuche gar kein Gespräch mehr mit ihm einzugehen, weil solche Leute finde ich so unterste Schublade. Aber gut, die Geschichte ist noch dabei. Mhm. Jetzt zu meiner Königsgeschichte. Mhm. Es gibt einen Coffeeshop einen, den ich schon recht lange kenne und wo mir aber nie aufgefallen ist, dass sein Ringfinger an einer Hand, dass die Fingerkuppe komplett fehlt, die letzte. Also die ab diesem Gelenk. Geht, ja. Genau. Und da habe ich ihn gefragt, hey, was ist da passiert? Und dann sagt er zu einem, also über einen, der auch in dem Moment im Coffeeshop war, den ich auch kannte, ja, dass der ihm den mal abgeschnitten hatte. Und ich so, bitte? Und dann hat er gemeint, ja, die hatten irgendwie, das war noch in seinen Koks-Zeiten, und er hat dem anderen irgendwie 200 Euro oder 300 Euro, oder wahrscheinlich waren es Gulden, geschuldet, und er hat sie nicht bezahlen können, und hat der andere das machen müssen, und das ist nämlich das, was das Krasse eigentlich in der Geschichte war, was auch er fand, was das einzig Legitime war, er musste ihn irgendwie bestrafen, dass das nicht nochmal passiert. Und ich so, hä, was, aber die Fingerkuppe, findest du nicht ein bisschen zu viel der Strafe? Und er so, ja, nee, ich finde, er hatte ja auch irgendwo, ich trage ihm das nicht nach, weil die sind auch befreundet in dem Sinne, sondern es war sein gutes Recht. Mhm. Oder nach dem Motto, ich verstehe es. So war es. Mhm. Ich verstehe es.
Okay.
So, Roman, wir haben den Überfall am Bahnhof beim Fotografieren, wo die Bullen danach nochmal bei ihm vorbeikamen und ihn gebeten haben, doch bitte den Opfer nicht zu machen. Wir haben den Streit im Coffeeshop, wo er die Knarre geholt hat. Wir haben, wo er dem Mädchen den Kopf abschneiden wollte. Dann haben wir die Geschichte, wo mich das Mädchen in Deutschland anrufen lässt. Und nicht mal ein halbes Jahr später treffe ich sie wieder und ihr Freund ist tot. Dann die Geschichte, wo der Bob den Typen angepisst hat, der ihn angehupt hat. Dann die Geschichte, wo der W-Punkt die Beifahrerscheibe eingeschlagen hat, weil ihm jemand die Vorfahrt genommen hat auf dem Fahrrad. Dann die Geschichte, Hunde sind nur als Baby cool. Und dann die Geschichte, ich verstehe es aber, mit der Fingerkuppe. Welche beiden sind die Lügengeschichten?
Das ist so schön gesagt. Warte mal, was heißt welche Roman. Beiden?
Wer soll nun dein Herzblatt sein?
Zwei Geschichten sind nicht wahr.
Wer soll nun dein Herzblatt sein? Ja, das ist das Schockierende an meinem Freundeskreis.
Ne? Ja.
Wer soll nun dein Herzblatt sein? Ist es die Nummer 1 mit dem Messer, der auch mit dem Messer zu dir nach Österreich kommt? Nummer 2, der Streit in den Coffeeshop, der dich auch noch die letzte Knarre holen geht? Ist es Nummer 3, wo dir der Kopf so verdreht wird, dass man ihn dir abschneiden will, lieber Roman? Oder ist es Nummer 4, das Mädchen, was du anrufen musst und der Freund ist tot? Oder ist es Nummer 5, wo der Bob sein Pimmel rauskommt, dass du dir völlig dein Herz erwärmt? Oder ist es Nummer 6, wo der W-Punkt die Fahrradscheibe einschlägt, um dir seine Liebe zu zeigen? Oder ist es Nummer 7, Hunde sind nur als Baby cool, denn er will jetzt nur noch dein Herz erwärmen? Oder ist es die Nummer 8, wo man die Fingerkuppe gibt, weil man sich dich so lieb hat? Wer soll dein Herzblatt sein, lieber Roman?
Ich behaupte, dass die folgenden zwei Geschichten nicht wahr sind. Und das eine ist der W-Punkt-Türsteher im Coffeeshop, der die Beifahrerfensterscheibe eingeschlagen hat. Nicht, dass ich nicht glaube, dass das geht. Also ein Freund von mir hat das auch schon mal gemacht, eine fahrerseitige Tür eingeschlagen. Aber ich beziehe mich... Also,
nicht die Tür, das Fenster.
Ja.
So ist es nicht Hulk. Ne?
Und dann glaube ich, dass die fehlende Ringfinger-Geschichte, die zweite Geschichte ist, die nicht stimmt.
Und du bist dir bei beiden Geschichten ganz sicher, Roman?
Nein, ich bin mir absolut nicht ganz sicher.
Bist du bei irgendeiner der beiden Geschichten ganz sicher?
Nein. Ganz sicher kann ich mir gar nicht sein. Aber,
Die anderen Geschichten hältst du für glaubhaft alle?
Also die Geschichten selber, da ist eine so glaubhaft wie die andere. Ich habe leider verabsäumt, mir während du die Geschichten erzählt hast, schon Notizen zu machen darüber, ob ich sie dir abnehme oder nicht, weil das Kriterium, nachdem ich entscheide, ob eine Geschichte wahr ist oder nicht, ist nicht die Geschichte selbst, sondern die Art und Weise, wie du sie erzählst.
Ja.
Und leider habe ich das diesmal nicht gemacht, aber so rückwirkend, kapitulierend.
Naja, aber du machst dir, sonst hast du dir doch auch immer, wenn du dachtest, oh, jetzt hat er sich verhaspelt oder das klingt mir zu unglaubwürdig, hast du doch dann immer sofort lachen müssen. Und also, ich kann es auch alle nochmal erzählen und du kannst
dir. Ja, erzähl es doch nochmal.
Oh, Jesus, nee, das ist zu langweilig für unsere Leute. Also, die Geschichte mit dem Überfall am Bahnhof,
Wo
die Bullen danach kommen.
Ja, das ist übrigens eine Geschichte, das ist übrigens die Geschichte, die im Nicht-Wahr-Ranking auf dem nachfolgenden Platz ist. Also wenn ich keine...
Das zeigt nur, wie schlecht du bist, weil die Geschichte ist wahr.
Was heißt, das zeigt, wie schlecht ich bin? Ich habe ja gesagt, es ist wahr. Ich habe die anderen beiden genommen.
Ja, okay. Der Streit im Coffeeshop, wo er eine Knarre geholt hat und der andere Typ sich dann bei ihm entschuldigt hat, ist wahr.
Mhm.
Dem Mädel, den er den Kopf abschneiden wollte, ist wahr. Das Mädchen, das mich hat anrufen lassen bei der Mutter ihres Lovers und der dann wirklich in Gefahr gewesen zu sein scheint. Das
ist auch ein Potenzial zu nicht wahr übrigens.
Ist aber wahr.
Okay, super.
Der Bob, der angehupt wird, weil er zu weit in der Mitte der Straße fährt und das so gegen seine Ehre laufen lässt, dass er an der nächsten Ampel den Typen sein Auto anpisst und der Typ sich nicht traut auszusteigen, ist gelogen.
Ah.
Der Jetzt habe ich seinen Namen gesagt, ich wollte den Namen. Egal. Nee, kannst du den rauspiepen? Kannst du dir kurz eine Notiz machen? Bitte.
Okay.
Okay.
Erinnere mich am Ende nochmal, bitte.
Nee, aber du hast es dir jetzt hoffentlich nur... Egal. Die Geschichte stimmt auch. Der hat wirklich mit der Faust die Beifahrer... die Fahrerfensterseite eingeschlagen. Ja. Die Geschichte, Hunde sind nur als Baby cool und deswegen habe ich schon 4 Hunde über die Mauer des Tierheims geschmissen. Mhm. Ist leider auch wahr.
Yeah.
Die zweite Lüge ist die du richtig getippt hast, nämlich die Fingerkuppe, die fehlt.
Hm. Ich bin zufrieden.
Ich auch. So, ich denke immer, muss ich den Leuten das sagen, dass ich sie in einem Podcast habe mitspielen lassen oder habe ich dann danach einen Kopf weniger?
Sag's einfach nicht.
Tipp unter Freunden. Nein, der Witz ist, ich glaube, ohne Scheiß, ich könnte es locker sagen, aber ich denke mir, da die Leute den Podcast nicht verstehen, wenn ich dann sage, es ist mehr so ein Comedy-Podcast, dann fühlen die sich im Ende noch verarscht. Und den dessen Namen du gerade gebiept hast, ja, den mag ich zum Beispiel sehr und mit dem bin ich auch echt gut und dem baue ich auch manchmal auf, wenn er so ein bisschen down ist in gewissen Bereichen. Aber ich wollte, übrigens, ja, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, dass ich irgendwann mal zu dir gesagt habe, dass ich so eine coole Idee hatte für das Intro in Weinheim, aber dann die Alexi gefragt hätte, soll ich das machen oder ist das zu arg? Und dann hat sie gesagt, also dem Roman gegenüber, dir gegenüber, und hat sie gemeint, mach's lieber nicht und so, das ist doch gemein. Mhm. Und als ich dir das erzählt habe, sagt ja, mach's, mit so einem dreckigen Lachen, mach's. Yeah. Und der Witz ist, dass ich auf die Bühne gehen wollte und sagen wollte, und Bero die Bumse, die größten Weihnachtssitz, oh nee, halt. Und dann hätte ich gesagt, wir brauchen ein bisschen Weihnachtsstimmung. Roman, stell dich mal bitte auf den Stuhl. Und dann hätte ich so gewartet, bis du auf dem Stuhl stehst. Und jetzt beug dich vorne über. Und jetzt sich vorne über gebeugt. Und dann hätte ich so eine Haarrubbelbewegung gemacht, dass du durch die Haare rubbeln kannst, damit so ein bisschen so eine Weihnachtsstimmung aufkommt.
Ich verstehe das gerade überhaupt nicht. Und das hast du mir schon einmal erzählt und ich habe gesagt, mach's.
Ja, nee, ich habe dir die Geschichte nicht erzählt, weil ich habe gesagt, wenn ich es dir vorher erzähle, dann machst du es nicht mehr. Ach so. Und du so machst trotzdem.
Also ich stelle mich auf den Stuhl, beuge mich vorne über, sodass das Publikum was meinen Arsch sieht, oder?
Nein, dein Kopf, Kopf von vorne.
Dann mache ich eine Haarrubbelbewegung.
Ja, dann gehst du mit der rechten
Hand. Damit es weihnachtlich wird. Ach so.
Aber ich habe gedacht, das ist so ein Punkt, der dir nicht so gut sieht, obwohl ich das überhaupt nicht sehe bei dir.
Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich habe es momentan noch ganz gut unter Kontrolle. Ich verwende 2 Schuppen Shampoos abwechselnd im 3-Wochen-Rhythmus. Und wenn ich mir, ich weiß nicht, 3 Tage lang nicht die Haare wasche, weil ich wasche mir die Haare eigentlich nicht so gern, weil ich Körperhygiene, das ist nicht so meins.
Das wissen wir bereits, ja.
Dann kommen sie wieder und dann wasche ich mir wieder die Haare und dann ist wieder gut.
Ich habe übrigens einen Traum gehabt, weil du nämlich am Anfang deinen Traum erzählt hast im Live-Podcast. Der war wieder so weird. Mhm. Und zwar weiß ich nur noch, also ich habe nur bin aufgewacht und gedacht, boah, was habe ich denn da Weirdes geträumt, weil mir in dem Traum gar nicht aufgefallen ist, wie weird es war, dass ich echt froh bin, dass ich es noch schnell morgens in mein Handy getippt habe. Also es ist jetzt keine spektakuläre Sache, weil ich sonst hundertprozentig vergessen hätte. Mhm. Und wirklich schon eine Stunde später. Und zwar, dass man wirklich sich anstrengen kann und man vergisst es einfach. Und zwar habe ich geträumt, dass ich irgendwie sage, guck mal, Alexi. Und dass sie so guckt und dass mir aus dem Nasenloch so ein Stück Scheiße hängt. Ja? Und der Witz war aber, in dem Traum war nicht, dass Scheiße in meinem Nasenloch war, so witzig, sondern dass es mir raushängt. Ja. Und die Alexi so, mach das weg. Und dann habe ich so die Nasenflügel, so, weißt du, kannst doch so nach außen spreizen. Ja. Da gab es jemanden auf dem Internat, der hatte riesen Nasenlöcher, der hat das auch immer aus Spaß extra gemacht, das sah unglaublich aus. Ja. Ich weiß nicht, ob du weißt, wen ich meine.
Nein.
Aber egal. Und dann habe ich die Nasenlöcher gespreizt und in meinem Traum habe ich mich selber gesehen und die Nasenlöcher, die waren dann so groß, dass da ein Tischtennisball reingepasst hätte und da lag dann, sah man so, dass das, was da rausgeguckt hat, nur das Ende einer sehr, übrigens sehr hellbraunen, dicken Kackwurst war, die bei mir im Gehörgang und dass ich dann auch richtig so, dass das so, die schnäuzt sich jetzt in einem raus. Was sagt mir das? Wahrscheinlich, dass ich zu viele Kinder habe, denen ich täglich die Scheiße momentan auch aus der Unterhose poolen muss.
Wahrscheinlich. Aber dass du dir dann gleich in die Nase reinhängst im Traum, schräg.
Und noch eine Bekanntmachung, und dazu muss ich auch noch was sagen, das fand ich nämlich irgendwie sehr, sehr herzerwärmend. Ja. Der Mainzer, der Freund von mir, der Krebskranke, da habe ich vorher eben gesagt, es ist immer anders, wie man sich's eventuell vorstellt, als wie man es dann live macht. Das ist jedes Mal die Fragerei im Publikum, die mache ich immer viel kürzer oder manchmal gar nicht bei den Live-Podcasts, als ich es ursprünglich gedacht habe, weil ich dann doch irgendwie denke, ich will die Leute, die gucken auch meistens so ängstlich. Und viele Leute, von denen ich dachte, die erkenne ich dann im Publikum und machen einen doofen Witz drüber, die habe ich dann nicht gesehen. Und den einzigen, den ich gesehen habe, ist der Mainzer, wo ich vorher sagen wollte, so hey, den hatten wir mal, habe ich ja schon mal im Podcast so gesprochen, der Krebskranke, die Geschichte habe ich ja erzählt, wie die krasse Geschichte, ja, und wie bitter es dem ging. Und dann habe ich dann nur zu dir gesagt, hey, das ist der Krebskranker. Und du so, hallo, Krebskranker. Und das mag vielleicht auf die Leute, die da anwesend waren, etwas pietätlos geklungen haben. Aber ich habe da extra vorher noch mein Okay geholt, ob ich ihn ansprechen kann und sagen kann, hey, das war der mit der Krebsgeschichte, was dann in einem platten Hallo Krebskrank geendet hat. Aber der hat mir eine Woche oder so vor diesem Podcast, ja, da hat er noch mal erkannt, er hat 2, 3 vorher gehört und fand es dann sehr lustig, aber er hat da noch mal so praktisch sich warm gehört und hat, glaube ich, alle Folgen durchgehört und hat gesagt, es ist so unglaublich, wenn man dich kennt, weil es ist so authentisch, wenn ich dazu höre, das ist für mich genauso, wie wenn ich früher bei dir im Wohnzimmer saß. Da ist überhaupt nichts gestellt oder auf lustig getrimmt. So bist du, wie du da in dem Podcast bist. Hm. Und habe ich gedacht, das ist das schönste Kompliment. Und das hören wir ja immer wieder, dass es authentisch ist. Und ich frage mich dann auch, wenn ich dann so Interviews höre mit bei Alec Baldwin was wieder über Comedians. So, ja, und am Anfang habe ich noch die dummen Sexwitze gemacht. Und dann frage ich mich, sind wir dafür deswegen so beliebt, weil wir solche Witze machen, weil so säuisch Witze reißen tun wir ja nicht. Also der Harpe Kerkeling hat auch mal gesagt, der billigste Humor ist der Sexhumor. Ich glaube, dass die Leute uns mögen, weil wir einfach lustige Kerle sind und völlig authentisch. Sprich, wir reden halt schon viel über Sex, aber auch über Fäkalien und was weiß ich. Aber ich glaube, das Lachen erzeugt sich eher durch einerseits natürlich die krassen Geschichten, logisch. Schläfst du?
Was? Nein.
Nein. Und andererseits, hast du gerade so ein Schnarchgeräusch imitiert?
Ja. Okay. Ich habe versucht, authentisch zu sein.
Okay. Und andererseits eben dadurch, dass wir ehrlich sind. Ich glaube, dass die Leute das mögen.
Das ist es auch. Das ist es, Philipp, in erster Linie. Dass wir, ich habe manchmal Bedenken geäußert und du auch, dass wir irgendwie zu säuisch werden und so. Und rückwirkend betrachtet, habe ich schon manchmal das Gefühl gehabt, dass wir auf Krampf irgendwie so auf das Sexschiene fahren. Nicht wirklich lang und intensiv, aber wir sind ein bisschen mehr drauf hängen geblieben,
am Anfang, als wir drauf am Anfang hängen
geblieben wären, wenn wir
diese Sex-Fragespielchen-Scheiße und so, genau. Zum Beispiel.
Ja.
Da wollten wir was treu bleiben, aber das war noch in der Findungsphase.
Ja, also ich mache uns auch keinen Vorwurf draus. Und was aber glaube ich, oder was ich auch so zurückbekomme an Feedback, was den Podcast ausmacht, ist, dass wir eben uns nicht verstellen für den Podcast, was eigentlich irre witzig ist, wenn man bedenkt, dass ich vielleicht irgendwann mal noch einen Job brauche, aber mittlerweile habe ich schon voll drauf geschissen und es macht mir einfach nur noch Spaß.
Hast du denn noch einen Job?
Ich hab noch einen Job und ich habe jetzt vor kurzem mit meinen Chefs geredet darüber, dass mir diese ganze organisatorische Seite meines Jobs so richtig überhaupt nicht behagt und ich dementsprechend auch manchmal kleine prokrastinatorische Arbeitsaussetzer habe. Und meine Chefs sind großartig. Die haben mir die haben erstens gesagt, sie wollen mir helfen mit dem Organisieren, dass man das vielleicht ein bisschen auslagert. Und andererseits der Geschäftsführer meiner Firma, der ist auch Psychologe. Und mit dem habe ich dann auch unter 4 Augen noch ein bisschen gesprochen und der hat mich gefragt, ob das Versagensangst ist, was mich da manchmal so lähmt, meine Sachen zu erledigen. Und ich habe gesagt,
nee, es ist Faulheit.
Nein, und ich habe gesagt, naja, ich habe Angst davor, die Firma, die recht klein ist, ist ja egal, wie das Firmenkonstrukt ausschaut, aber die Firma, in der ich arbeite, die besteht nur aus 5 Mitarbeitern, mich inklusive, und ich habe Angst, dass ich die Firma schädige durch mein Verhalten und auch, dass ich die Leute, die für die Firma arbeiten, denen ich mich freundschaftlich verbunden fühle, dass ich die enttäusche. Hat er gesagt, alles klar, also Versagensangst. Habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich ist das dann Versagensangst. Und er hat dann auch so ein bisschen aufgemacht und so aus seinem Leben erzählt, was ich jetzt nicht weitergeben werde, und hat gesagt, dass er sowas in der Art auch kennt, und hat mich gefragt, ob ich den Bock hätte, 5 Coaching-Einheiten zu bekommen von der Firma bei einem Typen, der gut mit solchen Situationen oder auf solche Menschen oder auf solche Situationen eingehen kann. Und da habe ich sofort zugeschlagen, weil ich kenne den Coach, den er da angesprochen hat,
Ist ein guter Mann. Und
aber jetzt mal ganz im Ernst. Ist es denn wirklich, glaubst du wirklich selber, dass
ganz
es
kurz
was
noch,
sagt?
Ganz kurz noch.
Entschuldigung, ich dachte, es wäre fertig.
Nein, eine Sache noch hat er gesagt, wo ich mir gesagt habe, stimmt. Nämlich, er hat gesagt, du kannst natürlich den Hut draufhauen und dann bist du diese Organisationskacke los. Aber so wie ich das Leben kenne, wird dich dieses Organisationsding immer wieder mal irgendwo einholen und du wirst nicht drum herum kommen, wahrscheinlich in deinem Leben, als es zu, irgendwann einmal zu lernen, Dinge zu organisieren, auch für dich selber und auch für die Arbeit und so weiter. Und da hat er, glaube ich, recht.
Ja, aber was ich halt denke, ist bei dir wirklich Versagensangst? Also zum Beispiel, ich kann es ja jetzt mal einfach übersetzen auf diese Musik-nicht-fertig-Krieg-Geschichte und dieses Prokrastinationsgeschichte, da ist es doch eher Prokrastination, als dass du Angst hast zu versagen. Da ist einfach das Plants vs. Zombies attraktiver und in YouTube rumzudingsen, als den Arsch so wirklich hochzubekommen und anzufangen zu...
Prokrastination ist meiner Meinung nach zu Recht keine... eigenständige, anerkannte psychologische Indikation, sondern das ist so ein Beiwagen.
Keine psychologische Indikation, das ist einfach, dass man sich sich sehr leicht ablenken lässt. Das beschreibt ja einfach was. Faulheit ist ja auch keine psychologische Indikation und Prokrastination, das ist einfach ein bisschen Verhalten.
Das ist was?
Es ist ein Verhalten.
Ja, aber dieses Verhalten hat einen Grund.
Also Verhalten, ja, aber das ist eine andere
Verhalten
Sache. Glaubst du, dass du prokrastinierst, weil du Versagensangst hast, dass du denkst, ich schaffe den Beat nicht? Dann lasse ich es lieber gleich, wo du so viel positives Feedback bekommst.
Ja, nicht unbedingt. Ja, ich habe das dann, was sehr schnell mein erster Gedanke war in dem Zusammenhang, weil er nämlich über eine Sache erzählt hat, die bei ihm aus seiner Kindheit kommt. Und ich dann habe ich bei meiner Prokrastinationsgeschichte an meine Kindheit gedacht. Und das, was ich da gespürt habe, ist, dass egal, was ich gemacht habe, ja, oder ich glaube, es betrifft meine beiden Geschwister auch, egal, was wir gemacht haben, auf irgendeine Art und Weise war es nie gut genug. Ja, es ging immer auch irgendwie besser. Ja, also nie ist auch übertrieben, aber das war so ein bisschen der Grundtenor meiner Kindheit, war so wie du bist du eigentlich nicht gut genug, da geht noch mehr. Und das glaube ich schon, dass ich das bei allem, was ich mache, spüre. Ja, egal, ob ich Musik mache, oder Arbeit oder weiß der Geier was sonst noch. Und so schließt sich der Kreis eigentlich zur Versagensangst recht schön, dass ich mir denke, ja, ist wurscht, also super gut kann ich es eh nicht machen, kann ich gleich drauf scheißen. Ja? Weißt du, was ich meine?
Ja, klar, aber ich glaube, dass das jeder ein Stück weit hat, dass man irgendwie glaubt, die Eltern nie so beeindruckt zu haben, wie man es gerne hätte. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, dass das, also ich kenne sehr wenig Leute, die nicht das Gefühl haben, dass ihre Eltern enttäuscht von ihnen sind oder dass sie noch gerne ihre Eltern glücklich machen würden, aber und wie gerne würde ich das und das schaffen, dass mein Papa stolz auf mich ist oder so. Also ich kenne das auch, dass ich zwar glaube, dass mein Vater völlig zufrieden ist, aber dass ich trotzdem denke, ach, der würde bestimmt lieber das und das und das und das. Aber das ist, ich glaube einfach, dass das menschlich ist, womit ich die nicht absprechen will, dass das auch Versagensangst hat. Aber das wäre genial, wenn jetzt die Musik aus dir rausfließen würde.
Das wäre schön, ja. Ich bin vor kurzem, habe ich beschlossen, ein Mittagsschläfchen zu machen. Sowas mache ich nie sonst. Nämlich aus einem einfachen Grund, weil nach einer Stunde zum Mittag oder am Nachmittag dann nochmal aufstehen, wenn man eigentlich gerade im Schlaf drin ist, ist heftig.
Ich hasse es.
Ja, aber ich war echt saumüde und ich habe gedacht, wurscht, ich gönne mir das jetzt ein Mittagsschläfchen und habe mein iPhone an die Stereoanlage im Schlafzimmer angehängt,
ja,
und habe auf Random Playlist oder Random Mode gestellt, sodass sie halt quer gemixt durch die ganze Musiktitel abgespielt hat. Und ich wach auf mit so einer Klaviermusik und denke mir, was ist denn das? Das ist ja urschön. Und dann werde ich kurz ein bisschen wacher und dann komme ich drauf, das habe ich gemacht und nicht fertig gemacht. Und dann ist gleich noch ein Stück gekommen, das hat mir auch sehr gut gefallen. Und da habe ich mir gedacht, Roman, du Arschloch, das ist echt nette, schöne, gemütliche, weiß auch nicht, Meditations- oder ruhige Stimmungsmusik, die du da gemacht hast.
Ja, der Witz ist, ich muss einfach, wenn ich mal richtig viel Geld habe, ja, dann komme ich einfach runter, dann machen wir zusammen diese Platte, von der wir gesprochen haben auf der Rückfahrt. Und dann, wenn ich dann da bin, dann lasse ich dir einfach kein, dann gibt es halt kein Prokrastinieren, sondern dann wird halt in 2 Wochen mal richtig Gas gegeben. Übrigens, zum Thema, wenn ich mal richtig viel Geld habe, ich habe, halt dich fest, ja. Es gibt immer die Neujahrslotterei mit dem Hauptgewinn 30 Millionen. Ja. Und ich habe mir ein Ticket gekauft, ja. Und ich habe gewonnen.
Und zwar?
10 Euro. Das Ticket hat 30 Euro gekostet. Aber ich habe 10 Euro, weißt du, ich sehe ja alles, bei mir ist das Glas immer halb voll. Und ich habe ja nicht nur 10 Euro gewonnen, also ich habe wirklich gewonnen. Es gibt ja Leute, die haben nicht 10 Euro gewonnen. Ja. Ja? Das muss man auch dazu sagen.
Ja. Und es gibt Leute, die haben 30 Euro verloren, ja, und nicht, nee, nur so wie Leute, du 20 Euro.
Genau, und ja, es gibt Leute, die haben 30 Millionen gewonnen. Hm. Und der Witz ist aber, ich habe ja nicht nur, obwohl ich wirklich nicht das in irgendeiner Weise hier das Lotto-Spielen propagieren möchte. Ja. Das erste Mal in meinem Leben übrigens, dass ich mir ein Lotto-Ticket gekauft habe. Ja? Nur so am Rande.
Das erste Mal?
Das allererste, wow, Mal. Ich habe mir mal so Rubbellose gekauft in Schulzeiten mal. Aber das erste Mal, dass ich wirklich was gewonnen habe. Aber Lotto gespielt habe. Aber ich habe mir dafür für 3 oder 4 Tage den Traum gekauft, dass ich die ganze Zeit träumen konnte, was wäre, wenn ich die 30 Millionen gewinnen würde. Ja. Und ich meine, Geld macht, glaube ich, nicht glücklich, aber das liegt eher daran, dass Leute, die einfach nur Geld haben und keine Visionen, ne, einfach nicht glücklich werden können. Weil sie nichts mit dem Geld anzustellen haben, und wenn du einfach nur so rumkonsumierst und Hedonismus zelebrierst, dann davon alleine wirst du irgendwann nicht satt, weißt du? Also dein Geist. Ja. Zumindest bei mir wäre es so.
Ja.
Und aber natürlich dieser rein materialistische Traum, den man am Anfang erstmal so abgeht, okay, also das Erste, was ich machen würde, wäre zu meinen Nachbarn rübergehen und sagen, hier, wo ist eure Schmerzgrenze? Und dann so durch die Wand durchbrechen, ihren Garten als Swimmingpool nehmen und Kinozimmer einrichten. Also einfach hier wohnen bleiben, ich brüste gar nicht in irgendeine Villengegend, mhm, aber hier das Haus halt mal einfach doppelt so groß machen. Nicht, dass mein Haus klein ist, es ist echt groß genug, mhm, aber so das ein oder andere wäre nice, ja. Und ein eigenes Atelier kaufen, wo ich mein eigener Herr bin und nicht mit jemand teilen muss. Und dann natürlich in New York irgendwo ein Loft. Muss nicht irgendwo in Manhattan sein und muss auch nicht in Brooklyn sein, aber irgendwo so stadtnah und auf den Seychellen ein Häuschen, ein kleines. Muss auch alles nicht groß sein, ja. Nicht mit Poolboy und eigenem Koch, aber halt einfach mal. Und dann natürlich Happy Day Podcast richtig durch die Decke gehen. Und das ist so ein schöner Traum. Ich das wirkt, als wäre ich ein Extremer, eine Konsumhure und ein Kapitalist, aber ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, dass auf Bahnfahrten oder so, einfach davon zu träumen, was würde ich mit also 30 Millionen, ja, was würdest du mit 30 Millionen machen, Roman? Jetzt kommt die Post rein und sagt, Herr Richter, Sie haben in unserem Lotto-Spiel 30 Millionen gewonnen. Also du würdest wahrscheinlich in die Hose pissen, oder? Vor Freude.
Das ist etwas, was ich extrem schwer abschätzen kann, nämlich wenn meine erste Reaktion sein würde. Also ich vermute, dass meine erste Reaktion Ungläubigkeit sein würde, ja, und ich das auf 20 verschiedene Arten zu überprüfen versuchen würde, ob ich da jetzt wirklich 30 Millionen gewonnen habe oder nicht. Und ich glaube, da bräuchte ich ein paar prokrastinatorische Tage, um das zu verarbeiten.
Ich habe ja auch schon einige Male drüber nachgedacht und ich glaube, dass das Schwierige daran ist, bei 30 Millionen soll es eigentlich nicht so schwierig sein, dass du es irgendwie so hinkriegst. Also ich würde dafür sorgen wollen, dass meine engsten Familienangehörigen, Freunde nie wieder sich irgendeinen Gedanken um Geld machen müssen, einerseits. Andererseits möchte ich ihnen auch nicht das Geld hinten reinblasen und sie damit, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Also ein Gedanke, den ich gehabt habe, ist, ein riesiges Haus auf die Beine zu stellen, mit Absprache mit den anderen, das irgendwo schön gelegen ist, wo jeder eine eigene super fette, schöne, nette Wohnung drin hat und nie wieder Miete zahlen muss. Ja?
Okay, also ich krieg keine Million.
Du kriegst keine Million?
Ja, das war meine Frage, ob ich keine Million krieg.
Du kriegst 2 Millionen, Philipp.
Echt? Wow. Ja. Ich frage mich, ob es in der Realität dann auch so wäre, ob man denkt, oh nee, dann gebe ich jetzt all mein Geld weg. Aber ich glaube nämlich auch, dass ich auch viel an Freunde geben würde.
Und gleichzeitig musst du aber wahnsinnig darauf aufpassen, dass du in diesem Überschwang an, ja, ich möchte lauter glückliche Gesichter in meinem Freundeskreis, dass du mit diesem ersten Schritt nicht schon die ganze Kohle am Kopf hast. Ich glaube, in Wirklichkeit musst du saumäßig aufpassen. Aber das, was ich mir jetzt gerade erträume, ich bin vor kurzem mit der Vagina-Expertin spazieren gegangen. Da sind wir, sind wir an einem Haus vorbeigekommen im 18. Wiener Gemeindebezirk, Währing. Das war so ein bisschen ein großes Wohnhaus, hat aber so ein bisschen Fabrikflair gehabt, weil es so ein Ziegelstein-Bauweise war. Und es war ein wirklich furchtbar nettes Haus. Und ich glaube, ich würde Wohnraum schaffen für die gemeinsamen Wohnraum für die Vagina-Expertin, ihre 3 Kinder und mich. Das fände ich schön. Und dann unten ein Studio reinmachen, wo ich nicht nur alleine Musik machen kann, sondern wo ich auch Bands aufnehmen kann oder Musiker vorbeikommen lassen kann, die da irgendwas einspielen zur Musik. Und den Rest würde ich, glaube ich, so anlegen lassen von einem Menschen meines Vertrauens, einem Fondsmanager meines Vertrauens, zum Beispiel meinem Baldschwager, dass sich das von selbst entwickelt.
Ja, aber bei Anlegen, da das ist immer so eine Geschichte, weil wenn es da einen dicken Crash gibt, dann ist halt auch viel Geld viel, viel, viel weniger. Ich glaube, dass ich echt viel weltweit Immobilien kaufen könnte.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eine Frage der Risikostreuung und Immobilien zum Beispiel sind ja auch eine der Anlageformen, von denen ich spreche.
Ja. Also übrigens, was ich auf jeden Fall machen würde, ist mir einen Kameramann besorgen und ein Team. Und ich würde mindestens einen Film drehen wollen, ja. Aber mindestens auch eine Happy Day Fernsehshow produzieren und auch Solo-Sachen und was weiß ich. Ich würde, glaube ich, echt voll abgehen, also wenn ich die Kohlen hätte. Ich warte immer, ich träume immer noch davon. Der Alec Baldwin hat es so geil erzählt, dass er sein Agent, der sich um ihn gekümmert hat, dann war er bei irgendeinem so Vorsprechen, bei einem Casting. Ja. Und seit Dieter Bohlen hat das Wort Casting so einen schmutzigen Beigeschmack auf einmal. Hm. Man will das Wort Casting gar nicht mehr im Mund nehmen. Aber er war bei einem Casting und fand so, es ging so, ist danach zu einem Münzfernsprecher gegangen, weil damals gab es noch keine Dings, und hat seinen Agenten angerufen und der Agent so, hey, how was it going? Und er so, yeah, it was alright. Und er so, shut up, it wasn't alright, they want you. I'm just making the contracts with them. Und er so, really? Und dann hat er ihn so gefragt, ja, und wir haben auch schon ausgehandelt für dich, du kriegst. Und er hat gesagt, damals habe ich $450 pro Woche verdient und es war einfach so, ich war mit Abstand der reichste oder bestverdienste in meiner Familie. Mhm. Und dann hat er dann gefragt, wie viel kriege ich denn? Und er hat gesagt, du kriegst für den Piloten 25 und pro Folge 12. Und er so, oh mein Gott, 2500 für den Piloten nur und 1200 pro Folge. Und er so, halt's Maul, 25.000 für den Piloten und 12.000 pro Folge. Und hat er gesagt, und er hat wirklich gesagt, literally, der hat sich an diesem Münzfernsprecher dann in die Hose gemacht. Und das finde ich eine schöne Geschichte. Ja, ich träume immer, weißt du was, das ist bei mir die Midlife-Crisis. Ich denke noch immer, und das mag arrogant oder selbst eingenommen habe. Ich glaube, dass ich, und du übrigens genauso, aber ich will wirklich irgendwas in den Medien machen. Ich will was präsentieren und zwar nicht irgendwie jetzt, und jetzt darfst du das Abendmagazin im WDR moderieren. Nicht so einen kost es, was es wolle, sondern mit einem kreativen, mit meiner kreativen Vision. Aber ich will das, und ich denke irgendwann, bin ich dann vielleicht schon ein viel zu alter Sack, um jemals genommen zu werden. Aber ich denke, weißt du, wer mir dann immer Hoffnung gibt?
Alexi.
Nein, Ricky Gervais. Weil der auch super alt war, als er durchgebrochen ist. Also der hat ja vorher nichts, der hat ja alles Mögliche gemacht und dann hat er mit The Office angefangen und da war er auch, glaube ich, schon weit über Mitte 30.
Beim Radio war er schon zumindest.
Ja, aber das hat er auch alles erst. Der war ganz lange, hat er selber in einem Büro gearbeitet, nämlich. Und er hat Philosophie studiert und was weiß ich. Und ich denke mir und ich hoffe, alle Hörer geben mir recht, dass ich und auch du ins Fernsehen gehören. Ich möchte das, was wir machen, unsere kreative Energie, möchte ich mehr mit erreichen, als dass es ewig immer nur der Podcast bleibt.
Ja, unsere Gesichter sind fürs Radio auf jeden Fall zu schade und für den Podcast.
Aber hallo. Vor allem, wenn ich jetzt für den Marathon muss ich nochmal locker 15 Kilo abspecken.
Echt?
Will ich auf jeden Fall. Für Marathon, solche Sachen kriegt man nicht. Nein, aber ich bin einfach, ich will jetzt nicht sagen meine Knochen, aber ich bin generell, selbst wenn ich am allerdürresten bin ich viel schwerer als Menschen, die wenn ich Leuten sage, wie viel ich wiege, sind sie auch immer total überrascht, egal wie dünn ich bin. Ja. Aber ich will 15 Kilo einfach leichter sein. Ich fühle mich, ich habe noch überhaupt keine Marathonfigur. Ja.
Aber es laufen nicht nur, ich meine, diese dürren Menschen, die laufen die Bestzeiten, also ich meine, es gibt keine dicken Menschen, aber, die Bestzeiten laufen beim Marathon.
Aber
es gibt wirklich Leute, die ein kleines Bauchel haben und trotzdem
Marathon laufen. Ja, das natürlich gibt's das. Aber das ist ja nicht womit ich mich zufrieden gebe. Und ich will es ist wesentlich leichter, einen Marathon leicht zu laufen.
Natürlich.
Und entspannt. Deswegen werde ich auch einen richtigen Trainingsplan machen und am Ende dann halt auch wirklich mindestens das Doppelte der Marathondistanz pro Woche. Eigentlich sollte man es Dreifache die letzten 8 Wochen versuchen zu laufen. Und es wird halt echt harte Zeit, weil da muss ich 120 Kilometer in der Woche runterrattern. Das kriege ich momentan noch nicht hin. Aber ich muss halt einfach viel mehr abnehmen. Ist auch besser für die Gelenke und die Knie. Und es läuft sich halt auch einfach einfacher. Und einen Marathon schaffen, Marathon dann eben nicht mehr, weißt du?
Was?
Ich glaube auch, die 21 Kilometer ist auch schon so eine Distanz, die, wenn du es dann gelaufen bist, wirst du mir zustimmen, dass du die wahrscheinlich jetzt aus dem Stand nur sehr schwer oder mit wirklich übelsten Erschöpfungen und Miniaturverletzungen laufen würdest. Aber so ein Marathon, das ist so eine Distanz. Der Marathon fängt halt bei 35 Kilometern an erst, weißt du? Da fängt's an und da untrainiert den zu laufen, will ich nicht und ich will auch nicht so mich dann durchschleppen, weil ich halt vorher schon, jetzt im Februar will ich trotzdem mitlaufen, diesen 27,5 Kilometer Lauf, also nächste Woche und ich will mich halt nicht so gerade halbtot ins Ziel schleppen, sondern ich will eigentlich das gesund machen, weißt du? Der Typ im Marathon, der hat es auch geschafft, aber er ist dann tot umgefallen.
Der Typ deswegen, in was?
Ja, der diese Botschaft des gewonnenen Krieges, der nach Marathon gelaufen
ist. Ja, der Mann meiner Chefin, der ist Triathlet. Und meine Chefin hat mir gesagt, ich muss halt damit rechnen, dass mir nach dem Marathon der ein oder andere Zehennagel einfach abfällt.
Ja, genau, das ist meinem Vater auch öfter passiert, solche Sachen. Mein Bruder ist ja ein Ironman, habe ich dir das erzählt?
Ich weiß nicht.
Und Ironman ist halt echt heftig, weil du da halt einfach mal irgendwie, ich glaube, 5 Kilometer schwimmen musst und dann, ich weiß nicht, wie viel, 200 oder sowas Kilometer Radfahren und dann noch 42 Kilometer laufen. Das ist einfach so, da bist du einfach mal fast 20 Stunden unterwegs oder was weiß ich. Ist einfach super hart. Aber wie war bei dir Weihnachten und wie war Neujahr? Oder gibt es da eine Geschichte zu?
Eine Geschichte dazu? Nein, aber es war sehr nett. Also ich habe Weihnachten habe ich, lass mich mal überlegen. Vor Weihnachten war es noch ein bisschen stressig mit Geschenke besorgen und so, weil ich das natürlich bis zur letzten Sekunde hinaus prokrastiniert habe. Aber es ist sich alles gut ausgegangen. Und das Lustige ist, oder das, was ich eigentlich fast am schönsten gefunden habe, ist, dass die Vagina-Expertin und ich, wir haben uns gegenseitig jeweils zwei Geschenke gemacht. Und eines davon war genau das gleiche, nämlich ich habe es gekauft damals, als wir in Weinheim waren, in diesem riesen Mediamarkt, diese Dreierbox Helge Schneider DVDs, Filme,
okay.
Texas.
Ich finde die Filme ganz, ganz, also sehr grenzwertig, sagen wir mal so.
Ja, bei mir ist es extrem stimmungsabhängig, wie ich sie finde, aber meistens finde ich sie wirklich sehr, sehr lustig, vor allem... Ich glaube, am liebsten mag ich 00 Schneider macht Jagd auf Neil Baxter. Also da sind drei Filme drinnen in dieser Box. Das eine ist Texas. Den habe ich mir jetzt zur Hälfte nochmal angeschaut. Der ist auch sehr okay, finde ich. Praxis Dr. Hasenbein und 00 Schneider Jagd Neil Baxter finde ich am lustigsten und am besten gelungen. Und ich finde das einfach witzig, dass wir uns das gleiche Geschenk gemacht haben. Das,
ja. Da gibt es doch diese schöne Geschichte, wo diese Frau überlegt, ob sie sich für das, sie will ihren Mann, der hat so eine tolle Uhr.
Oh ja, das habe ich mal gesehen als Kind.
Haben wir das nicht sogar im Internat, im Deutschunterricht gelesen? Also ich habe es mal in der Schule gesehen. Ich habe es gelesen, wo sie dann sich ihre wunderschönen Haare, das ist das Schönste, was sie hat, soll sie das opfern, um ihm davon ein Armband für seine schöne Uhr zu kaufen. Mhm. Und dann sind sie am Weihnachtsabend und er hat ihr so einen goldenen Kamm gekauft und sie hat ihm, er hat dafür seine Uhr verkauft, genau. Und sie hat ihr Haar. Und sie waren aber beide überglücklich. Mhm. So schön.
Ja, als Kind sind mir schon die Tränen der Rührung gekommen.
Aber viel wichtiger, so sehr mich 00 Schneider interessiert, vor allem wenn jetzt keine richtige Geschichte sich da aus den Rippen zu schneiden, ist auch bescheuert, aber dann machen wir was anderes. Erstmal hast du Place Beyond the Pines gesehen inzwischen?
Den hast du doch auch gekauft. Das ging mir jetzt alles zu schnell. Place Beyond the Pines sagt mir gerade gar nichts.
Den hast du dir doch auch gekauft, als du in Deutschland warst.
Was ist das, schnell nochmal?
Mit Ryan Gosling und...
Den habe ich auch der Vagina-Expertin mitgenommen. Also wir haben ihn gemeinsam geschaut. Ich habe ihn dort gelassen einfach. Und ich habe den jetzt eher fast langweilig gefunden.
Ja, du bist halt einfach kein intellektueller Mensch. Du bist ja auch derjenige, der uns hier mal im Podcast den Movie 42 empfohlen hat. Das weiß ich noch.
Den kann
man sich echt anschauen. Ja, eben. Und der Film, ja, es gibt, also der ist auf allen schlechteste Filme 2013 Listen, ist der ganz oben. Kannst mal nachgucken.
Ja.
Und das ist der Film, wo sich inzwischen auch alle Schauspieler, die da in irgendeiner Weise mitgewirkt haben, gibt es bei der Empire so einen Artikel, was ihre Entschuldigungen sind, warum sie da mitgemacht haben. Aber schade. Ich finde es einen sehr, sehr, sehr guten Film, der gewisse Fragen sehr gut beantwortet. Aber
ich war übrigens auch extrem angestachelt von dir, weil ich über Facebook mitbekommen habe, dass du dir in der Sneak Preview, oder ist gar keine... oder dass du dem Kino...
Nee, der lief hier ein paar Wochen vorher. Okay. Der Wolf of Wall Street.
Ja, genau, dass du Wolf of Wall Street dann auch gleich noch ein zweites Mal angeschaut hast.
Ich habe ihn mir noch ein drittes Mal
angeguckt. Ein drittes Mal. Und ich habe mir gedacht, Mann, das muss ein scheißendreck saugeiler Film sein, was Philipp auf Facebook so schreibt. Da habe ich mich extrem gefreut. Ich sage jetzt wirklich nicht, dass es ein schlechter Film ist. Also ich sage jetzt nicht, dass das... es ist ein guter Film, ja, aber so aus den Socken gerissen hat er mich nicht wahnsinnig. Diese Mischung, ich weiß schon, dass das von Scorsese... absichtlich natürlich so gemacht ist, dass er mit einem sehr, morbiden, moralisch bedenklichen Thema humorvoll umgeht. Aber es hat nicht so richtig zusammengepasst, finde ich. Es hat Szenen gegeben, die ich wirklich lustig gefunden habe, auch die mich teilweise ein bisschen fast an Fear and Loathing in Las Vegas erinnert haben. Aber so wahnsinnig genial habe ich ihn jetzt nicht gefunden.
Du bist, ich sage das jetzt mal ganz vorsichtig, du bist halt auch einfach kein Cineast. Also der Film, erstmal ganz davon zusammengepasst, der Film ist ja fast eine 1:1 Verfilmung dieser Geschichte, ja, die ja wahr ist, ja, von diesem Jordan Belfort. Aber was den Film so extrem gut macht, also erstmal finde ich das einen guten Kniff, dass er überhaupt nicht anfängt, die Opferseite zu zeigen. Es gibt dann Leute so, und ich finde es nicht okay, sondern er erzählt die Geschichte von dem. Und wer bitteschön da eine Verherrlichung dieser Geschichte drin sieht, bei dem stimmt ja selber der moralische Kompass nicht. Aber deswegen ist es doch nicht so, dass es nicht extrem unterhaltsam ist, ihm zu folgen. Aber was mich gerade beim zweiten Mal gucken so extrem geflasht hat, ist der unglaubliche Facettenreichtum von Leonardo DiCaprio. Mhm. Er hat in jeder Szene spielt er eine andere Facette eines Charakters. Er spielt den noch ein bisschen zurückhaltenden, neugierigen, geschockten Typen, als er mit Matthew McConaughey da beim Essen sitzt, mit diesem versuchten, das Lächeln runterzuschlucken und als der Vater sauer reinkommt und mit der Rechnung, wofür habt ihr fucking $22,000 for a dinner? What do you cure cancer? Und es gibt so viele und natürlich das Meisterstück ist, wo diese Quaaludes kicken dann, die er da sich wo er sich völlig overdosed hat und dann und dann sich so diese Treppe, und wie geil das auch ist, die Treppe von unserer Sicht aus hat 7 Stufen
oder so und aus seiner Sicht waren es 25.
Das war eine Szene,
so die mir extrem gut gefallen hat, und Leonardo DiCaprio hat mir insgesamt auch sehr gut gefallen in dem Film. Ja, der Film selbst als Ganzes, ich finde, er hat auch Längen gehabt, finde ich.
Also nee, zum Beispiel
diese Motivational Speeches, die er da gehalten hat, vor seinen Leuten, die ich muss dazu sagen, ich habe ihn auch auf Deutsch gesehen. Ja, ich weiß nicht,
wie viel. Nein, aber selbst das ist keine Entschuldigung für deine völlig.
Nein, ich habe es nicht notwendig, mich zu entschuldigen. Da fängt es mal an.
Und das war auch ein Ellenbogen mehr von mir.
Ich habe es versucht, im Heidenkino auf der Marilverstraße in der Originalfassung gnadenlos ausverkauft. Dann sind wir runter ins Apollo, deutsche Fassung. Und ich habe mich während des Films auch schon gefragt, wie viel der Film wohl durch die Synchronisation verliert. Aber ich finde ihn jetzt nicht schlecht synchronisiert oder so. Aber ja, ich weiß nicht.
Das kann man immer eigentlich gar nicht beurteilen, wenn man die Originalfassung nicht kennt.
Ja, es gab. Naja, weißt du, es war zum Beispiel bei Django Unchained, da habe ich, ohne dass ich. Da sind offensichtliche Fehler bei der Synchronisation passiert. Haben wir, glaube ich, eh schon drüber gesprochen. Hallräume, die nicht in den Wald passen. Es klingt nach Studio im Wald und so. Das geht gar nicht. Da stellt es mir die Haare auf. Aber das war überhaupt nicht so bei dem Film. Aber insgesamt.
Nein, aber
ich habe ihn schon gut gefunden. Aber ich hab erwartet, dass er mich absolut aus den Socken reißt. Und das hat er nicht geschafft.
Also ich finde, er hat Längen. Hat er überhaupt nicht. Also wenn du schon bei einer 3-minütigen Rede das als Länge empfindest. Der Witz ist aber, dass diese Speeches, wie du es nennst, dass die, darum geht's in dem Film. Es geht ja überhaupt nicht über Betrügen oder über Stockbroking, es geht um Macht und dieser Hunger nach mehr Macht und mehr Geld. Dieses ist ja auch ein Film, der extrem viel über Sucht erzählt. Und wie gerade diese eine Szene, wo er eigentlich sich verabschieden will, ja, Und wie er dann, er kann nicht widerstehen, er ist einfach süchtig nach Macht und diese Menge an Leuten und dieses Manipulative auch am Anfang schon, wo er diese Sekretärin und sie wird sich die ihre Haare schneiden für $10,000 und sie wird sich ein paar Double D Cups reinmachen. Wie geil ist diese Firma, bitte? Und alles, yeah. Das ist einfach, ich finde, es ist ein einziger Rausch. Und natürlich ist der repetitiv in vielerlei Hinsicht, weil man einfach ihn eigentlich im Grunde bis auf ein paar dramatische Versatzstücke sieht man ihn vor allem exzessiv den Hedonismus zelebrieren. Ja. Aber ich finde, das wird in so vielen Facetten gezeigt. Und Jonah Hill ist ein unglaublich wichtiger Supporting Actor in dem Fall, weil er einfach so gut diese Rolle spielt und so perfekt. Also ich könnte mir ihn noch 15.000 Mal angucken. Mhm. Und ich finde, er wird auf jeden Fall in meiner Top 10 2014 landen, egal was da noch kommt.
Apropos, echt egal. Wir sind fast ein bisschen im falschen Podcast gerade gelandet.
Ja, ich weiß. Aber deswegen, das, was ich nämlich sagen wollte, ist, sag du doch mal deine Top 3 Filme aus der hohlen Hand geschissen von 2013.
Von 2013? Was weiß ich, 2013?
Das war jetzt das Jahr, was gerade vorbei ist.
Ah, danke, das hilft. Der Top-Film, das ist Alphabet. Diese Dokumentation darüber, was Schule mit Kindern macht.
Ah ja, gut, stimmt, davon hast du erzählt.
Ja.
Okay, weiter.
Was habe ich denn noch so gesehen? Also da geht es wirklich um Filme, die 2013 released worden sind, oder? Meinst du jetzt?
Genau. Puh. Ja, du bist auch wirklich nicht, also das meine ich übrigens jetzt auch in dem Fall jetzt meine ich es nicht kritisch, du bist halt auch kein Cineast, der sehr oft ins Kino geht, oder?
Nein.
Obwohl, du hast Searching for Sugar Man, hast du gesehen.
Ja.
Obwohl der kam.
Das war, glaube ich, in 2012, ne? Da hat er die letzten Oscars schon gewonnen, irgendwie.
Ja, aber das heißt nicht, dass er nicht, ich glaube, er kam erst letztes Jahr bei dir im Kino, wenn ich mich nicht täusche.
Ich habe ihn letztes Jahr im Kino gesehen und er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Könnte ich mir vorstellen, dass ich ihn jetzt so in die Top 3 mit reinnehme. Ich habe, warte mal, was habe ich gesehen? Recht gut gefallen hat mir auch Inside Blabla Levin.
Llewyn Davis, der ist gut, ja, sehr gut.
Genau. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja.
Sonst weiß ich jetzt nicht mehr. Also ich muss dazu sagen, dass die meisten Filme, die ich...
Aber das wundert mich, dass du Place Beyond the Pines, der sehr dramatisch ist, dem völlig undramatischen Film vorziehst und den Place Beyond the Pines als langweilig bezeichnest, während Inside Llewyn Davis ein grandioser Film ist. Aber dass du dann den nicht noch langweiliger findest, das wundert mich.
Der hat mich sehr stark berührt.
Ja.
Vielleicht ist es auch der Ryan Gosling in der Rolle gewesen. Ich mag den Ryan Gosling. Ich habe einen Film gesehen mit was war das jetzt?
Only God Forgives?
Nein, das war, ist glaube ich schon ältere Film, habe ich jetzt auf DVD gesehen.
Drive?
Nein, Drive hat mir ganz gut gefallen. Wo er dann letztendlich die Tochter mit der Tochter
von
Stupid Crazy Love, Crazy
genau, Stupid, Stupid Crazy Love,
Crazy Stupid Love, glaube ich, oder? Aber egal. Den habe ich ganz lustig gefunden, ist jetzt auch kein super Hammerfilm, aber hat mir sehr gut gefallen. Aber ich glaube, bei mir ist es so, dass nur recht wenige Filme es schaffen, mich wirklich zu begeistern. Und der Rest fällt dann, den Rest vergesse ich auch dann irgendwie auch sehr schnell.
Ja. Okay.
Was sind denn deine All-Time-Favorites?
All-Time-Favorites? Das ist so delikat und bis jetzt noch unter Verschluss gehalten für Zelluloide, mal, dass wir irgendwann die All-Time zu machen, dass ich darüber jetzt nichts verlieren kann, aber ich kann dir sagen, einer der Filme ist wahrscheinlich ziemlich sicher von Jeunet, und zwar Delikatessen.
Okay.
Das ist einer meiner All-Time-Filme. Ich habe jetzt auch von ihm Mikmaks wieder gesehen, ein zweites Mal, und bin einfach, die Geschichten sind teilweise sehr abstrus und eigentlich nicht mal wirklich packend. Aber ich finde, Jeunet ist, wie er fotografiert, die Farben, die er benutzt, wie er Sets ausstaffiert, sind so perfektionistisch und so detailreich. Und ich mag seine Handschrift eben da drin auch. Also man könnte ja auch perfektionistisch und detailreich sein und ich stehe nicht auf den Look. Aber Jeunet in all seinen Filmen hat einen einzigartigen Look und ist unglaublich, finde ich, in vielerlei Hinsicht.
Könnte es eigentlich irgendein Film aus den 30er Jahren theoretisch in deine All-Time-Favorites schaffen?
Ja, sicher. Also der Witz ist, ich habe sie ja gar nicht mal auf, ich habe sie ja noch gar nicht zusammengetragen, final. Aber ich finde zum Beispiel 12 Angry Men, also die 12 Geschworenen, ist so ein Film, der aber aus den 30ern ist, aber er ist auf jeden Fall einer der ganz, ganz frühen Filmmeisterwerke. Ihr könnt es locker schaffen, logisch. Das sind bei weitem nicht nur neue Filme, ganz im Gegenteil.
Das finde ich nämlich immer ein bisschen traurig, wenn ich irgendwelche All-Time-besten Listen lese von irgendwelchen Leuten und dann sehe, dass die, auch wenn sie bei Musik ist mir das mal aufgefallen, die 10 wichtigsten Lieder der Musikgeschichte oder Musikstücke der Musikgeschichte und dann befinden sich 8 aus der aktuellen Hitparade.
Ja, aber gut, dann meinen sie, glaube ich, nicht, dann sagen sie eher meine 10 All-Time-Favorite-Lieblingslieder und nicht die wichtigsten Lieder der Musikgeschichte. Das hat ja fast nichts mehr mit subjektiver Meinung zu tun, oder? Das ist doch mehr
Musikgeschichte. Nein, eh nicht wichtigsten, aber die 10, weiß nicht, schönsten Lieder, die je gemacht worden sind, keine Ahnung.
Ja, so, okay, und da ist ja jeder ist ja irgendwie Geisel seiner Jugend. Das, was man bis zum 14. gehört hat, das verlässt man auch nie wieder. Mhm. Oder was man mit 14 gehört hat, dem wird man nie wieder völlig abschwören. Ja? Und da kann ich mich auch ein Stück weit wiederfinden, obwohl ich nie, auch wenn viele Leute denken, dass ich nur Hip-Hop gehört habe, nie mich eingeengt habe. Ich habe immer alles. Ich habe ja sogar Metal. Ich habe mir letztens auch so Spotify ist da einfach so cool. Ich habe mir so geile Anthrax und so Sachen von früher reingepfiffen. Einfach, ich habe Anvil mal wieder gesehen, eine grandiose Doku. Hast du die gesehen?
Nein.
A Band Called Anvil, also A-N-V-I-L, musst du unbedingt angucken. Ist ein bisschen wie Searching for Sugar Man, aber im Gegensatz zu Searching for Sugar Man wirkt es eher wie so Spinal Tap, weil es so eine Gruppe ist, die damals als diese ganze Hard-Rock-Welle losging, so eine Tour mitgemacht hat, wo alle, die danach noch ewig am Platze waren, mitgemacht haben, Scorpions und was weiß ich, Thin Lizzy und lauter solche Heavy-Gruppen halt. Und sie haben es irgendwie nie geschafft. Und das sind so zwei Brüder aus Kanada und die haben jetzt irgendwie 14 Alben rausgebracht. Und das Geile ist, dass dann so eine russische so ein Fan eigentlich für sie eine Tour organisiert und die dann, und dieser Typ, der eine von den beiden, der Sänger, der hat so einen unzerstörbaren Optimismus, dass es so geil ist, weil sie teilweise halt echt in einem Club vor 5 Leuten spielen, die dann teilweise noch auf dem Sessel sitzen, so an der Seite in irgendeinem Keller auf ihrer Europa-Tour und nichts geht gut und diese komische, man merkt halt, dass diese Tuss einfach ein Fan war, die halt dachte, ich mache jetzt mit denen eine Tour und halt keine Ahnung hat, wie man sowas aufzieht und dann ist der Zug, dann wollen sie mit dem Zug aus Schweden, was weiß ich, wohin fahren, dann sind, nee, ist alles ausgebucht, nee, sie können nicht einsteigen und sie fängt dann an zu heulen und müssen sie noch trösten und dann ist die nächste Szene, wie sie in so einem komischen gemieteten Lieferwagen sitzen und da sagt der Typ echt, hey, wie geil, dass wir diese Schlafsäcke hier noch gefunden haben, weil er freut sich, dass er in dem Auto sich so halb schief so auf so einen Sitz legen kann und schlafen kann und einen Schlafsack hat. Also er sagt nicht, hey, was für ein Scheiß alles hier, sondern er freut sich aufrichtig über die Schlafsäcke, die sie irgendwo gefunden haben. Und das ist so süß und so lustig und es bringt auch Spaß, weil die spielen so geil und die spielen auch so ein Metal, den ich noch wirklich schätze. So, ich kann ja mit so Hardcore-Metal, also so richtig Hardcore und New York-Hardcore und diese Sachen und Speed-Metal und dieses kann ich nichts mehr anfangen. Aber sie haben nur ein bisschen so wie was weiß ich, Black Sabbath-mäßigen Sound, ja, so wo noch gesungen wird und so, aber auch geil gemoscht wird. Und Anvil gibt's bestimmt im Netz. Gibt's vielleicht sogar schon auf YouTube, ich weiß es nicht. Guck's dir an. Wird dir sehr gut gefallen.
Okay. Bäh. Yay, das war der erste Rülpser von dir heute. Ich habe heute schon.
Ist normalerweise nicht meine Art.
3 oder 4 von dir, 3 oder 4 Unterdrückte von dir gehört.
Ja, aber dafür habe ich ein paar Mal gefurzt und habe mich währenddessen gefragt, aber du hast gerade geredet, sonst hätte ich es auch laut gesagt, warum Furze von einem selber, umso schlimmer sie stinken, umso mehr genießt man sie. Umso stärker das Aroma, umso stolzer ist man. Und manchmal, wenn ich abends im Bett liege und ich lasse so einen heißen Stinker, der so richtig so faule Eier und so, dann und ich merke so, hui. Und Alexi ist noch irgendwie im Badezimmer und macht sich fertig, dass ich dann, wenn ich noch einen raushau, dass ich denke, so, und jetzt kommt noch einer. Und sobald sie ins Zimmer kommt, lüfte ich unten einmal so einmal die Decke und warte, bis dann irgendwann so, boah, ekelhaft und so. Und das ist so ein Moment des Stolzes.
Ja, warum es so ist, weiß ich auch nicht. Aber ich weiß genau, dass wenn ich manchmal einen Furz von jemandem anderen rieche, der wirklich deftig stinkt, und ich rieche ihn und es ekelt mich so richtig davor, weil es wirklich grauslich stinkt, denke ich mir gleichzeitig, wenn er von mir gekommen wäre, fände ich ihn gut.
Also ein bisschen Anerkennung an die Konkurrenz. Ja. Aber deswegen, wenn ich so richtig üble Blähungs-Actions habe, ja, aber so richtig, dann, und ich bin alleine oder zum Beispiel beim Podcast aufnehmen oder so, dann genieße ich eigentlich, dann nehme ich mit gespannter Vorfreude, wenn ich ihn unten rausgeschossen habe, warte ich, bis die Wolke oben ist und freue mich eigentlich schon fast drauf. Also da ist es überhaupt nicht Gestank oder so. Das ist auch nicht so, oh, ich bin gegen dieses Gift immun. Nein, ich genieße ja, dieses absolut. Gift.
Absolut. Warum?
Das ist doch schön.
Weiß ich auch nicht. Aber das Schöne ist, dass die Vagina-Expertin mich zum Beispiel auch furzend seit eh und je kennt und ich beschlossen habe, diese Eigenschaft von mir, die zu mir gehört, wie das Musikmachen,
kennst du das, nicht wenn du beim Blasen furzen musst und dann kurz mit dir selber ins Gespräch gehst, ob es jetzt sinnvoll ist, den rauszulassen. Und wenn man ihn leise rauslassen könnte, ob man es machen würde.
Nein, dieses Gespräch kenne ich nicht, weil ich bereits weiß, dass es nicht sinnvoll ist, ihn rauszulassen.
Genau. Nein, aber man denkt, scheiße, jetzt kommt ein Furz ja, aber gut, du weißt auch, dass es nicht sinnvoll ist, beim Sonnenuntergang am Strand, wenn was Romantisches gesagt wird, zu furzen.
Das ist eine andere Liga, Philipp.
Ja, aber manchmal, finde ich, ist es den Joke und das Lachen nicht wert, in dem Moment dann zu furzen.
Ja, genau, weißt manchmal was? Ist das nicht wert, aber das ist bei mir okay, im Sonnenuntergang gut. Irgendwie schon.
Okay, ich nicht. Ich finde, ich meinte eben den Sonnenuntergang. Manchmal sind romantische Momente so schön, dass ich sie mir selber auch nicht durch einen Furz versauen will. Manchmal finde ich es auch lustig, aber manchmal eben nicht. Hey, ich finde, wir wollen die hohe Qualität, ja, die wir haben, nicht zerstören, indem wir jetzt noch eine halbe Stunde länger machen und merken, dass wir einfach nichts Lustiges mehr zu erzählen haben oder nichts Interessantes oder nichts, wo wir mit Spannung dabei sind. Und das ist, finde ich, auch ein schöner Dinger. Und ich hoffe übrigens, Roman, dass du jetzt zumindest, was die Aufnahmefrequenz des Podcasts angeht, dass wir dieses Jahr ein bisschen eine Schippe draufhauen und versuchen, mindestens alle 2 Wochen wirklich einen Podcast aufzunehmen.
Ja, schauen wir mal.
Oh Mann.
Nein, alle 2 Wochen wäre fein, das stimmt. Alle 2 Wochen wäre fein.
Eben. Okidok, Roman, Schatzi, es hat mir eine große Freude bereitet, deine Stimme wieder zu hören. Ich freue mich, dass so viele Menschen wieder zuhören, wenn wir über Furze reden, über Weihnachten, haben wir eigentlich gar nicht geredet,
Nein. Doch
über Filme, wir teilweise sehr unqualifizierte Äußerungen hören oder ein lustiges Ratespiel machen. Das hat uns richtig, ne? Movie 43, schaut ihn euch an. Der Roman, damals, glaube ich, den kann man sich echt angucken, lustiger Film. Schaut ihn euch an und
schaut euch lieber Alphabet an. Es ist eine Dokumentation über
hast du schon erzählt,
Kinder und Schule und so. Etwas, was Philipps geistige Kapazitäten übersteigen würde. Deswegen hat er sich ihn noch nicht angeschaut. Es lohnt sich
manchmal,
trotzdem.
Manchmal bist du herzig.
Ja.
Okay. Und schaut euch bloß nicht Place Beyond the Pines an, der ist, egal, dass der überall in Achtung, Atomin im Argument, dass der überall in allen besten Listen ist, der ist total langweilig. Da passiert nicht viel. Aber ich wünsche euch.
Gott sei Dank gibt es sowas wie Geschmäcker, Philipp, oder?
Ja, natürlich. Ich finde es auch nicht schlimm, dass du ihn nicht gut. Es ist nicht so, dass ich nehme sowas nie wirklich persönlich, wenn jemand einen Film kacke findet. Ich nehme es auch nicht persönlich, dass du nicht denselben Enthusiasmus. Also obwohl es mich wundert, ehrlich gesagt, bei Wolf of Wall Street, weil der ja nicht nur super geschickt diese Sucht und alles, sondern auch super unterhaltsam das zeigt.
Ich habe ihn so schon viele unterhaltsam habe ich ihn ja gefunden. Ich habe wirklich laut gelacht. Ja, also,
okay.
Aber so dieses Gesamtkunstwerk hat sich mir nicht erschlossen.
Ja, das ist schade. Sehr schade. Aber gut. Delikatessen hast du aber gesehen, oder?
Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe es, glaube ich, schon gesehen. Ich muss 20 Jahre her sein.
Ja, ist es auch. Okay, Kinas. Was für eine lange Verabschiedung. Roman, möchtest du noch was loswerden?
Ja, Baba.
Baba.